Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, herzlich willkommen. Sie wissen alle, die regelmässig zuhören. Das ist die Radiostation mit den interessantesten Gesprächen. Eine ganze Stunde lang können wir jemandem zuhören, was dem seine Gedanken sind, was er uns erzählen möchte. Oder vielleicht sogar nicht nur uns erzählen, sondern der ganzen Welt erzählen. Und so eine Person dürfen wir heute hier begrüßen. ETH-Professor, emeritiert zwar, also er ist jetzt pensioniert, aber ist einer von den Menschen, der etwas weiss über das Klima, wo wir vielleicht nur 1% davon wissen. Und wir werden jetzt probieren, in der folgenden Stunde die restlichen 99%, die wir eben nicht wissen, noch ein bisschen zu verklarifizieren. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Andreas Fischlin, ursprünglich Biologe und nachher Umwelt-Naturwissenschaftler geworden von der ETH Zürich. Recht herzlich willkommen.
Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, ich begrüsse auch alle recht herzlich begrüßen und hoffe, dass es für alle wird interessant sein.
Andreas Fischlin, ihr seid aus der Familie Fischlin. Der Vater war, glaube ich, Musiker und Musiklehrer.
Ja, das stimmt.
Am
ja.
Gymnasium in Solothurn. Ihr selber seid neben dem, dass der ETH-Professor seid, oder halt immer noch mit dem beschäftigt, auch ein begnadeter Musiker. Ist das in dieser Familie Fischlin eigentlich Pflicht gewesen, dass man am Samstagabend ein Instrument für ihn nimmt und miteinander musiziert?
Ja, nicht nur am Samstagabend, jeden Tag. ja, es war ein bisschen Pflicht gewesen am Anfang mit dem Klavier. Zudem, als ich angehalten wurde, das habe ich 6 Jahre gemacht und dann habe ich gefunden, jetzt ist genug. Hat mir nicht gefallen. Und ich habe nachher auf Cello gewechselt. Das war am Anfang auch nicht einfach gewesen, mit den kleinen Hängen als kleiner Bub. Aber das hat sich dann schneller gegeben. Und ich bis zum Profimusikerniveau habe ich mich dann nachher weiterentwickelt.
Ich habe gelesen, dass ihr euch sogar einmal entscheiden musste, wird ich jetzt Wissenschaftler oder wird ich Profimusiker?
Ja, das ist eine ganz harte Entwicklung gewesen, weil ich bin damals, also wir in der Band, wo wir waren, wo nachher später Krokus daraus geworden ist, die Terrible Noise, die haben Nummer 1 gemacht in der Zentralschweiz im ersten Rock- und Pop-Festival. Und ich habe dort Gitarren und Cello gespielt, also elektrisches Cello versucht zu spielen. Und wir haben dort auch nachher im Sinn gehabt, Profimusiker zu werden. Und ich habe dort eine Zeit lang 8 Stunden im Tag geübt. Ich war nie mehr so gut gewesen. Und ich habe mich nachher müssen hart entscheiden, weil ich auch noch ein zweites Vordiplom machen. Dann habe ich wieder 3 Monate lang alle die Instrumente weglegen. Und als ich die wieder in die Finger genommen habe, dachte ich, da kannst du nicht mehr. Das ist ja furchtbar. Und dann habe ich einfach gemerkt, meine Illusion, dass ich beides könnte, die musst du vergessen.
Und ich habe mich dann müssen wieso hat eigentlich die Gruppe, die sie dort hatten, Terrible Noise geheißen? Ist das so furchtbar?
Selbstironisch. wir haben ja so eine Mischung zwischen hartem Rock, so bluesige, harter Rock, Jimi Hendrix-artig und Pink Floyd haben wir gemacht. Also ein bisschen psychedelic. Und wir hatten auch so als Vorgruppe mit Pink Floyd auf Tournee gegangen, wo ich nachgegangen bin.
Terrible Noise habt ihr ja ein ganzes Leben lang immer noch gemacht. Auch dann, wo der Umwelt- und Naturwissenschaftler war. Es hat immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, der Professor Fischlin der macht Terrible Noise, was Umwelt und was Klima anbelangt. Wie ist das so angekommen?
Also, ich weiß jetzt nicht mehr, dass er so gesagt hat. Das ist mir eigentlich. Könnte ich jetzt das erste Mal, muss ich ehrlich gestanden sagen. Ja, ich habe sicher auch gewisses Aufsehen erregt durch das immer, dass ich, ja, ich würde sagen, ein bisschen mein Schicksal war, immer in der Zeit voraus war. Ich habe mich dort zum Beispiel für Ökologie interessiert, für die Modellierung in der Ökologie. Da hatte ich noch Professoren, die gesagt haben, Das ist eine Vergewaltigung von der Natur, wenn man die mit Mathematik versucht zu modellieren. Und das war mein klares Ziel, als ich mich entschieden habe, jetzt mache ich nicht Musik, jetzt werde ich Wissenschaftler. Dann war für mich klar, ich wollte eine mathematische Modellierung von Ökosystemen machen.
Die hat Biologie studiert oder ETH? Und warum hat er sich für Biologie entschieden?
Ja, als ich kleiner Bub war, wollte ich eigentlich Bauer werden. Und nachher haben mir die Eltern erklärt, dass man kein Geld für einen Bauernhof ich habe immer die Natur an einem Ort sehr gerne gehabt. Das kann ich auch nicht sagen, warum. Und ich habe mal von einer Gotten ein ganzes einfaches Mikroskop bekommen und habe auch noch ein Bremstierleben bekommen. Habe dann erfahren, dass man Heuaufguss machen könnte. Und ich weiss noch gut, als ich meine ersten Ziliaten gesehen habe, sind das Pantoffeltiere, so ganz kleine einzellige Organismen, Tiere unter dem Mikroskop. Das war vergangen, oder? Also, es war wahnsinnig faszinierend, zu sehen, was es hier alles für Welten gibt. Und dann war nachher klar, Bauer kannst du nicht werden, aber Biologe sollte noch drinnen liegen an der ETH, wo man schnell genug fertig werden kann.
Könnt ihr heute, wenn ein Fliegen euch aufregt und die euch um den Kopf umsurrt, könnt ihr die mit dem Fliegen vertätschen oder könnt ihr die feinen Säuberchen rausnehmen, weil ihr sagt, das ist ein unglaubliches Lebewesen? Also wenn man jetzt unter dem Mikroskop würde anschauen, wäre ja unglaublich. Wie ist überhaupt so etwas möglich auf so kleinem Raum, dass man so ein Wesen kann kreieren kann? Was ist das für eine Position? Eben ein Fliegen, der euch aufregt?
Ich bin sehr pragmatisch im Alltag. Oder? Also wenn mich ein Fliegen aufregt oder eine Mucke, dann wird sie gekillt oder eine Dörrobstmotte. Aber ich habe schon viele von diesen Tieren angeschaut unter dem Mikroskop, jahrelang. Und das ist faszinierend, um zu sehen, was da alles in so einem kleinen Lebewesen drin ist. Das stimmt, oder? Aber man muss natürlich auch sehen, die Natur, also wir sind völlig angewiesen auf die Natur. Wir müssen Pflanzen essen, wir müssen Tiere essen. So ist unsere Art entstanden von der Revolution, oder? Und es gibt viele andere Arten, wo es genau gleich ist. Und da muss man sehen, dass das auch dazugehört. Das ist auch eine Taktik. Zum Beispiel eine Mucke, das ist eine sogenannte Nährstrateg, oder? Die tut hunderte von Nachkommen versuchen zu erzeugen. Eine einzige. Dabei braucht es nur zwei Überlebende, um die Population auf dem gleichen Niveau zu behalten, oder? Und da wird damit gerechnet, dass die meisten, also 99%, umkommen.
Ist eine Mucke eine reine Ernährung von einem Drittwesen? Oder hat eine Mucke noch eine andere Funktion?
Mucke hat vor allem die Funktion, selber zu überleben und Nachkommen zu erzeugen. Oder?
Aber sie macht es ja für irgendjemanden, nehme ich an, damit der Vogel Nahrung hat.
Nein, sie macht das nicht selbst opfernd, sondern für sich selber zum Vorkommen und zum Überleben. Und das macht jede Art, oder? Auch wir.
Sie haben Umwelt- und Naturwissenschaften gemacht oder machen das immer noch. Ich bin ein bisschen recherchieren und ich war erschlagen von all diesen komplizierten Titeln und Wörtern, die es hier darum geht. Es ist Chemie, Physik, Biologie. Alles greift so ein bisschen rein. Und da habe ich eigentlich gemerkt, was für eine riesengroße Distanz dass ich persönlich dazu habe. Und da habe ich eine Frage. Warum schafft man es eigentlich nicht mehr, dass der klassische Bürger, der Normalo, wie ich das jetzt bin, einen besseren Bezug hat zu dem, was zum Beispiel eine ETH macht, zum Beispiel das eine Uni Zürich macht oder eine andere Universität, die in den Naturwissenschaften tätig ist, dass dort eine grosse Distanz ist und man manchmal sagt, ja, stimmt das überhaupt? Also, dir als Wissenschaftler habt jahrelang noch mit etwas beschäftigt, die kommen zu Resultaten. Die Resultate sind wissenschaftlich untermauert und unterlegt. Und jetzt kommt das Resultat wie ein Hammerschlag irgendwie zur Bevölkerung runter und die Bevölkerung sagt, ups, was soll jetzt das? Also zuerst mal generell die Frage, was könnte man machen, dass die Wissenschaft und die breite Bevölkerung ein bisschen näher würde zusammenwachsen?
Also ich möchte zuerst mal schnell noch etwas sagen zum Wissenschaftler. Oder? Wir sind unter einem unglaublichen Konkurrenzdruck. Wir werden seit Jahrzehnten international verglichen und gemessen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn ihr euch um mehr kümmert, als nur gerade um die Forschung, die euch weiterbringt, und euch zum Beispiel um Öffentlichkeitsarbeit kümmert, dann werdet ihr eigentlich bestraft dafür.
Von wem werden Sie bestraft?
Ja, vom System, weil ihr nachher einfach zum Beispiel keine Anstellung bekommt, wenn euer H-Index zu klein ist, beispielsweise nachher, weil ihr zu wenig Publikationen gemacht habt und so weiter. Ich war einer, der eigentlich einfach ein Urinteresse an der Wissenschaft selber hat. Also ich liebe die Wissenschaft, das muss ich einfach auch sagen. Und von dort her ist mir immer die Wissenschaft weiterbringen wichtiger, weder irgendein PR-Effekt, weder irgendeine Anerkennung oder irgendetwas. Und nachher ist es auch so, dass ich der Überzeugung bin, in der Schweiz, wo wir ein unglaublich gutes Ausbildungssystem haben, also ich finde, die TTH ist eine tolle Institution, gehört auch unter die 10 besten weltweit. Das ist fantastisch, was man dort für Anregungen kann haben. Und das zahlt alles der Steuerzahler, oder? Das zahlen alle die, die zuhören, mit. Und da bin ich auch der Überzeugung, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt, einen gewissen Teil von dem Wissen, vor allem wenn es könnte interessant sein oder wichtig sein für die Leute. Das ist dann immer eine subjektive Entscheidung, oder? Aber jetzt, was das Klima betrifft, da bin ich der Meinung, dass das sehr wichtig ist und dass eigentlich alle sollten ein gewisses Minimalwissen haben, das Alphabet ein bisschen haben von dieser ganzen Frage. Und da fühle ich mich auch verpflichtet, das zu machen. Also ich habe Unterricht gegeben, habe Studenten ausgebildet und ich war auch sehr viel in Öffentlichkeitsarbeiten. Ich habe mich nicht aufgedrängt, aber wenn ich angefragt wurde, dann sage ich ja, darum bin ich ja da jetzt zum Beispiel.
Also ihr seid ja nicht nur Klimaforscher gewesen von der ETH, sondern ihr seid abdelegiert worden vom Bund, von der Eidgenossenschaft, um die Klimafrage international zu erörtern.
Also zwei Sachen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Erstens einmal, im 92 bin ich angefragt worden als Wissenschaftler, ob ich würde beim Ausschaffen von diesen Weltklimaratsberichten, IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change Bericht, wo in regelmässigen Abständen rausgegeben worden sind, ob ich dort beim zweiten würde mitmachen. Und dann habe ich als Wissenschaftler, ich habe mich ja schon spezialisiert. Wisst ihr, wo ich eben mich entschieden habe, wie ein Musiker, habe ich gesagt, ich will Modellierung machen. Das ist immer die Frage, in welchem Kontext. Das ist viel zu breit, das Gebiet. Oder ich habe das nicht nur als Grundlagenforschung betrieben, sondern auch immer testen an konkreten Fällen. Und die Frage, wo ich dann drauf gekommen bin, wo da im Vordergrund könnte stehen, was sehr wichtig ist, ist eben der Klimawandel. Also wie wirkt sich der Klimawandel auf ein Ökosystem aus? Und das kann man eigentlich, was die Zukunft anbetrifft, nur mit Modell machen. Also da muss man zuerst mal ein gutes Modell haben von einem Ökosystem, zum Beispiel von einem Wald. Wo muss in der Lage sein, für jeden Wald, wo draußen, wo man da draußen sehen kann, muss in der Lage sein, für so einen Wald zu erzeugen, was man dort, also vom Modell her berechnen, was wir dort finden. Oder? Das haben wir alles gemacht in meiner Gruppe. Und nachher haben wir gesagt, gut, dann kann man nachher auch noch annehmen, dass sich jetzt das Klima ändert, irgendein nach einem Szenario. Und nachher, was passiert denn mit dem Wald? Das war zum Beispiel ein Thema, das wir verfolgt haben. Und weil ich das gemacht habe, bin ich auch sehr schnell auf die ganzen Arbeiten vom Weltklimarat gekommen. Und wo der mich angefragt hat, habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das andere war, dass die Akademie der Wissenschaften ein Netzwerk hat von Wissenschaftlern, von Klimawissenschaftlern. Und da ist der Bund gekommen, der Bundesrat hat gesagt, da ist das Kyoto-Protokoll im Moment sehr aktuell. Und dort ist die Frage, wie viel können Wälder aufnehmen, an Kohlenstoff beispielsweise oder Speicher oder was immer. Und diese Frage, wegen dieser Frage bin ich angefragt worden, an die Klimaverhandlungen zu gehen. Und ich habe zuerst gesagt, nein, das zweite Mal gesagt, nein, und beim dritten Mal habe ich gesagt, nur nein, und dann bin ich 17 Jahre dabei gewesen.
Es ist ja eine ganz andere Geschichte, ob man Wissenschaftler ist und Studenten ausbildet und publiziert, oder ob man muss international mit Leuten umstürmen, oder? Ja. Und von einigen Sitzungen die andere Sitzung. Ja. Und sich vielleicht ab und zu auch die Hand über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, jetzt haben wir doch das 97 Mal gesagt.
Ja.
Das 98. möchte ich eigentlich nicht mehr. Das Viertel macht man schon weh vom Umsitzen. Eigentlich, man kommt gar nicht so schnell vorwärts. Also als Wissenschaftler kann man so ein bisschen die Geschwindigkeit, wie man vorwärts kommt, sich selber setzen. Aber wenn man noch in so internationale Gremien hineinkommt, dann wird eigentlich die Geschwindigkeit von anderen vorgegeben. Ist das ein Problem für Sie?
Am Anfang, ja. Also, ein Mitarbeiter von mir hat mal, als sie aufgestellt hat, mir so einen Sandsack gegeben. Er sagte, da kannst du deine Nervosität loswerden, wenn du schlägst. Und dann hat sie mir noch ein Brett gegeben. Er sagte, da kannst du draufschlagen, wenn du nervös wirst und ungeduldig wirst. Und das habe ich eigentlich gebraucht am Anfang bei diesen Verhandlungen. Aber ich habe nachher bin schon Schlagcode mit, relativ schnell, weil ich gesehen habe, da hat es wahnsinnig viele intelligente Leute, die irgendein Ziel verfolgen. Und das ist wie ein x-fach dimensionales Schach, oder, wo eigentlich gespielt wird bei diesen Verhandlungen. Und dann habe ich einfach gesehen, da musst du den Ring anstrengen. Das ist, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du wahnsinnig an die Säcke. Und dann ist das irrsinnig spannend.
Es spielt nicht nur die Wissenschaft eine Rolle, sondern es spielt plötzlich Politik auch eine Rolle.
Politik eine Rolle,
Wirtschaft. Und welches Land entsendet welchen Wissenschaftler? Was hat er für eine Vorkenntnis und so weiter? Oder? Ja, ja. Vielleicht, wo das Land sagt, ich sage jetzt Amerika, ist vielleicht ein bisschen weniger interessiert an diesen Umweltgeschichten. Irgendein Land, das direkt überschwemmt wird vom Meer, ist ein bisschen mehr interessiert an diesen Umweltgeschichten.
Ja, das ist genau so.
Und dann hat man plötzlich Leute am Tisch, wo man sagt, aber hallo?
Aber das ist, man muss sehen, ich war eher die Ausnahme als Wissenschaftler.
In welchem Sinn sind Sie eine Ausnahme?
Ja, weil die meisten sind Juristen oder irgendwie Verwaltungsleute und so.
Also in diesen Klimadiskussionen?
In diesen Klimaverhandlungen. Da hat es natürlich im Hintergrund, die meisten, also die grösseren Delegationen, die haben immer im Hintergrund auch Wissenschaftler, die sie beraten, die sie wieder rückfragen können. Aber das Wissenschaftler direkt an den Verhandlungen teilnehmen. Also ich habe Verhandlungen geleitet, wohlverstanden. Und das war eine Ausnahme, gewesen, dass ich in diese Position gekommen bin. Und die hat mir, dass ich Wissenschaftler bin, hat an einem Ort dann, mir auch geholfen, weil man hat einfach gemerkt, dass ich es ehrlich meine. Und das ist mal etwas, was ein gewisses Plus ist bei Verhandlungen.
2007 ist etwas passiert. Und zwar hat der Weltklimarat der Nobelpreis bekommen. Es ist nicht eine Person, die ihn bekommen hat, sondern es ist der Weltklimarat. Da haben alle, glaube ich, gestaunt. Es ist nicht oft passiert, dass eine Organisation einen Friedensnobelpreis bekommt. Und die haben ja nicht den Nobelpreis bekommen irgendwie für Mathematik, Physik, Biologie oder so etwas, sondern für den Frieden. Mhm. Das ist ja auch noch sehr interessant. Und dort seid ihr dabei gewesen. Und das ist für euch nachher wenn wir sagen, fast wie ein Einschnitt ins Leben gesehen.
Ja, das war es. Weil nachher ist eine riesige Nachfrage auf mich losgekommen, von den Medien insbesondere auch, aber auch von allem möglich, von der Industrie, von privaten Organisationen, von Kirchen, von allen. Und haben mich dann angefragt.
Aus wissenschaftlicher Sicht denn? Oder hat man sich alle brüsten, dass man auch noch einen da hat, der mit einem Nobelpreis etwas zu tun hat?
Ja, vielleicht bei gewissen Leuten hat das auch noch eine Rolle gespielt. Aber meistens war es ja so, dass ich nachgefragt wurde, ob ich auch etwas zu sagen oder zum Beispiel einen Vortrag zu halten. Und dort war dann meistens der Inhalt für die Wissenschaft.
Hat er dann noch irgendein Schnipsel bekommen von dieser Urkunde? Hat jeder, der dort mitgemacht hat, so irgendwie so ein Quadratzentimeter abschneiden?
Nein, ich habe eine eigene persönliche bekommen. Oder? Wunderschön, also ganz normal, wo drauf steht, der Nobelpreis, Friedensnobelpreis. 2007 sind ich verleiht worden am IPCC und ich werde namentlich erwähnt drauf. Also da hat ein Kollege von mir so Freude gehabt, der hat mir einen goldenen Bilderrahmen gemacht und das hängt in meinem Büro an der ETH, ich habe immer noch eins, hängt dort auf.
Hat das heute noch einen Impact auf Sie?
Also nein, ist
2007, nein. 2025?
Nicht so stark, aber es ist einfach so, dass ich einen gewissen Bekanntheitsgrad seither habe, wo ich nie ganz weggegangen bin.
Dass der Nobelpreis verleiht worden ist an die IPCC, hat wahrscheinlich schon auch einen gewissen politischen Hintergrund gehabt. Oder? Wahrscheinlich hat das Komitee einfach gefunden, Klima ist etwas ganz Wichtiges. Das ist etwas Wichtiges für die ganze Weltbevölkerung, für die Natur, für alle zusammen. Und wie können wir das machen? Das können wir jetzt an eine einzelne Person geben oder wir geben es an eine Organisation. Also ist schon ein bisschen auch Politik dort dahinter gewesen?
Das mag schon sein. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht genau weiss, was sie sich alles überlegt haben in diesem Komitee. Das will ich auch nicht unbedingt wissen. Ich habe einfach Folgendes sagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass sie doch an einem Ort den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Weil nach meiner ganz persönlichen Überzeugung hat das schon etwas mit Frieden zu tun. Der Klimawandel.
Inwiefern denn?
Ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu stoppen, dann werden wir sehr unfriedliche Zeiten haben.
Klimawandel ist ja ein Wort, wo ganz viele Leute etwas wissen zu sagen darüber, wo eigentlich relativ wenig wissen. Ich nehme das auch immer wieder ins Maul und ich weiss eigentlich auch ganz sehr wenig darüber. Gibt es den Klimawandel wirklich?
Ah ja, das ist klar. Da gibt es gar nichts mehr zu deuteln nach dem heutigen Stand des Wissens. Und das darf man mich jetzt nicht als arrogant verstehen. Ich tue einfach sagen, was die Wissenschaftler, die jahrelang diese Frage untersucht haben, heute sagen. Oder wir haben im Weltklimarat die Aufgabe, dass wir die ganze Klimaforschung zusammenfassen. Am Anfang, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren mit der Klimaforschung, da hat es vielleicht noch 50 Paper pro Jahr, also Peer-Reviewed Artikel. Und in der Zwischenzeit sind wir bei 1000, also 50'000 pro Jahr. Und man hat das von allen Seiten her die Frage angegangen. Der Weltklimarat hat am Anfang gesagt, das könnte sein, dass der Mensch den Klimawandel würde verursachen. Im ersten Bericht 1990. Dann 1996 hat es geheißen, es gäbe einen nachweisbaren Einfluss vom Menschen. Nur eine discernible influence hat es geheißen. Und nachher im nächsten Bericht 2001 hat es geheißen, es sei wahrscheinlich, dass der Mensch den Klimawandel verursache. Und nachher hat es geheißen, sehr wahrscheinlich. Das heisst, nach IPCC, also nach Weltklimaratsjargon, heisst das mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Nachher beim nächsten Bericht 95% und jetzt beim letzten Bericht ist es einfach eine Tatsache.
Was heisst das?
Also wenn, wir sagen wenn, am Schluss, wenn etwas nicht mehr, praktisch keine Möglichkeit mehr offen ist, dass es könnte nicht stimmen, dann sagen wir, das ist eigentlich ein Faktum.
Kann man das so absolut sagen, wenn es Adam und Eva nicht gegeben hätte, sprich die Spezies Mensch nicht gegeben hätte, dann gäbe es keinen Klimawandel?
Nein, das ist nie so zu verstehen. Entschuldigung. Es gibt natürlich einen Klimawandel. Aber der Klimawandel, den wir heute beobachten, messen, der Klimawandel ist menschgemacht. Und zwar zu 100%.
Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt Klimawandel. Ja. Und jetzt sagen Sie, aber der Mensch ist gleich 100% schuld.
Also, der natürliche Klimawandel, also die Mechanismen, die einen natürlichen Klimawandel verursachen, die würden bewirken, dass wir jetzt pro 100 Jahre etwa 0,01 Grad kälter wurden im Klima. Also eine ganz langsame, schwache Abkühlung.
Also das Gegenteil von dem, was heute passiert?
Ja, klar. Und, aber nicht nur das Gegenteil, also viel mehr als das Gegenteil, oder? Weil heute haben wir viel mehr Erwärmung, oder? Also
jetzt haben wir warum würde es kühler werden? Würde das bedeuten, dass wir mehr Bewölkung hätten oder so? Und die Sonne kann weniger durchdringen? Oder was wäre der Grund?
Der Grund ist, dass die Erde um die Sonne herum kreist. Und das ist ein bisschen ellipsenförmig und das wabert ein bisschen. Das heisst, es ist manchmal ein schmälere Ellipsen und manchmal geht es mehr in Richtung von einem Kreis. Und wenn es in Richtung von einem Kreis kommt, dann ist das, klar, die sind immer etwa gleich weit weg von einer Energiequelle, von der Sonne. Und dann hat er eigentlich mehr Energie zur Verfügung, als wenn er zwischen ihnen weggeht, oder? Bei einer Ellipse. Nachher ist es so, dass die Erde also die Erdachse, wo die Erde drum kreist, jeden Tag in 24 Stunden, dass der Winkel von dieser Achse im Vergleich zu der Ebene, wo die Erde um die Sonne herum kreist, dass das auch noch etwas schwankt. Das ist einmal ein näher zur Sonne geneigt und einmal etwas weiter weg. Und das bewirkt dann immer, dass zum Beispiel die nördliche Hemisphäre ein bisschen mehr Energie bekommt, dafür die südliche weniger und umgekehrt. Und das hat man in der Vergangenheit schon gehabt. Und dann ist es noch so, dass die Achse nicht nur der Winkel gegenüber der Umlaufbahn verändert, sondern dass das auch noch tummelt. Also die Achse ist nicht einfach immer am gleichen Ort, sondern die tut auch noch so ein bisschen tummeln, wie bei einem Kreis, der tummelt. Und diese drei Effekte, die haben in der Vergangenheit zum Beispiel die Eiszeiten und die Warmzeiten erzeugt. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo eigentlich die Warmzeit, das Holozän, wo wir drin sind, ganz langsam am Ende zuging. Es gibt ein paar tausend Jahre. Aber nachher kam wieder die nächste Eiszeit.
Aber ist denn das nicht fast
ohne
gut?
Den menschlichen Einfluss.
Aber das ist ja toll an und für sich, oder? Da würden wir jetzt alle schreien und sagen, es wird immer kälter.
Ja, ja.
Wir brauchen noch mehr fossile Brennstoffe.
Ja, ja, das stimmt.
Und jetzt wird es ein bisschen wärmer. Es ist eigentlich also, gut, oder?
Wenn wir eine Politik würden betreiben, wo wir planen auf tausende von Jahren von der menschlichen Zivilisation, dann könnte man so ein Argument gelten lassen, würde ich jetzt sagen, oder? Aber dann müsste das Ganze fein ajustieren sein, oder? Und nicht da um... jetzt im Moment sind wir etwa bei 1,3 Grad Erwärmung, oder? Wo wir gegenüber vorindustriell gemacht haben.
Also, wenn ist vorindustriell? 19. Jahrhundert, oder?
Wir sagen, wir sind dort ein bisschen in einem Dilemma in der Klimaforschung, in dem Sinn, dass vorindustriell eigentlich vor 1750 wäre. Dann hat so die Industrialisierung angefangen einsetzen und auch wirklich zu erhöhen.
Also schon 18. Jahrhundert in dem Fall?
Jawohl, schon 18. Jahrhundert. Aber wir haben dort eigentlich noch keine verlässlichen Temperaturmessungen.
Aber wenn ihr sagt, wir haben jetzt 1,3 Grad, dann müsst ihr irgendein Datum festlegen,
ja,
oder?
Ja, darum nehmen wir heute als Proxy, wie wir dem sagen, als eine Behelfseichung, nehmen wir 1850 bis 1900. Durchschnitt von dieser Phase, das nennen wir heute, das ist vorindustriell. Das ist repräsentativ für das vorindustrielle Klima. Das stimmt nicht ganz genau, das könnte so um 0,1 Grad falsch sein, aber so machen wir es. Weil wir nur dann, erst ab 1850, haben wir verlässliche Temperaturmessungen, wo man mit Thermometer präzise gemacht hat und aufgeschrieben hat und ausgewertet hat.
Was ja sicher auch unbestritten ist, vermutlich auch in der Wissenschaft und sicher auch an der ETH, es gibt schlichtweg mehr Menschen auf diesem Globus,
ja,
als 1850 oder 1750, ja, oder noch weiter zurück. Oder? Und zwar um Faktoren mehr Menschen.
Ja.
Also, irgendein Mensch hat eine Betriebstemperatur von 36 Grad.
Ja, das ist es nicht.
Ist es nicht?
Nein.
Also gut.
Nein, aber das mag nichts ausmachen.
Er braucht Energie, er braucht Gemüse, er braucht Fleisch,
ja,
er muss ernährt werden. Dank der Industrie ist das überhaupt möglich. Ja. Dass man so viele Menschen am Leben kann erhalten kann.
Ja, das stimmt.
Und damit haben wir ja eine Zwangsläufigkeit. Tut man denn eigentlich mit der Klimaforschung, wenn man sagt, jetzt müsst ihr wieder dorthin zurück, wo ihr mal gesehen seid, eigentlich nicht fast sagen, es dürfen keine Menschen mehr geboren werden?
Nein. Also man darf nicht vergessen, jetzt redet ihr einen Punkt an, der weit über Klima Forschung rausgeht, oder? Weil dort redet er eigentlich auch über soziale Gefüge, über die Wirtschaft, über die kulturelle Entwicklung vielleicht auch von Menschen, oder soll es den geben oder nicht geben. Also, ich würde sagen, dass es viel mehr Leute hat, dass es damals gegeben hat, ist einfach auch eine Tatsache, genauso wie wir können messen, dass es zum Beispiel wärmer geworden ist. Und das hat sicher zur Folge, dass wir die Grenzen, die der Planet hat, um uns zu ernähren, dass wir müssen lernen, mit denen zu leben. Und dass wir einen Weg finden müssen, wo wir einen nachhaltigen Umgang mit diesen Ressourcen realisieren. Das ist im Moment ja nicht der Fall. Das wissen wir, dass wir weit über unsere Verhältnisse leben. Andererseits leben die Leute, oder? Und die brauchen das. Und die Methoden, mit denen wir das Lebensnotwendige erzeugen, in der Landwirtschaft zum Beispiel und so weiter, die sind jetzt halt so nachteilig, wie sie sind im Moment. Also wenn ich jetzt ganz böse werde, könnte man sagen, oder zynisch werde, könnte man sagen, ja gut, die Menschheit tut sich einfach damit zu Grund richten. Es ist eine Art Selbstmord, oder? Aber ich finde, wir sollten versuchen, die Menschheit in eine humane Zivilisation zu führen, oder? Und ich schaue das halt auch ein bisschen an wie die Evolution von Ökosystemen. Oder? Ein Ökosystem, ein Wald, der hat 99% Recycling realisiert. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er von der Evolution ausgemerzt worden, ausgerottet worden. Also nur, was wirklich zu 99% Recycling anbetrifft, anbringt, mit Ausnahme von der Energie von der Sonne, hat auf Dauer eine Überlebenschance. Und das ist natürlich auch für die menschliche Zivilisation.
Das Wort Recycling. Also wenn wir das Erdöl nehmen, ja, das vor vielen tausenden Jahren im Prinzip durch gepresste Organismen hervorgekommen entstanden ist. Ja. Oder? Ja. Jetzt sind wir das eigentlich rezyklieren, oder?
Ja, gut. Nein, ich würde nicht sagen, dass wir es rezyklieren, weil wir bringen es ja nicht zurück. Es ist ja nicht ein geschlossener Kreislauf.
Aber es ist mal auf der Erde gesehen.
Ja, das schon.
Es ist eindampft worden,
ja, aber
oder?
Das ist etwas, was auf der Millionenjahrskala läuft. Das ist nicht etwas, was in 100 Jahren passiert ist. Weil das bringt ihr aus der Atmosphäre nicht mehr raus. Einfach von selber, oder? Wie das damals passiert ist. Wo die Pflanzen das als eingebunden haben, über Millionen von Jahren, haben die CO2 aus der Luft rausgenommen und eingebunden in diesen organischen Materialien, die jetzt in den Kohlen und im Erdöl und im Erdgas gespeichert ist, die Energie. Und die verpuffen wir jetzt. Also das hat einfach keine Zukunft. Es hat keine Zukunft. Das Einzige, was Zukunft hat, sind die erneuerbaren Energien, die auf die Sonne zurückgehen.
Wir
oder noch die Erdwärme.
Also
das sind die einzigen zwei Quellen, wo wir unsere Energie herholen müssen, wenn wir nachhaltig und auf Jahrhunderten raus weiterleben.
Ich bin sehr gerne bereit, jetzt über die Sonne mit euch zu reden, respektive über die Energie von der Sonne, die wir dürfen auffangen auf der Erde und etwas Sinnvolles daraus zu machen. Und die Frage ist, die sich jetzt stellt, übertreiben wir jetzt nicht ein bisschen?
Also nehmen wir übertrieben mit was?
Ich komme gerade zum Punkt. Ja, okay. Oder? Nehmen wir die Photovoltaik. Also die Photovoltaik, sicher eine sinnvolle Geschichte, dass ich das bei mir aufs Dach. Ich komme Energie über und ich verbrauche die Energie. Jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt wollen wir da Millionen von Dächern zusammenhängen. Und das gibt eine kleine Katastrophe, indem wir die halbe Schweiz müssen aufgrübeln und dicke Leitungen reinmachen. Und aber Milliarden von Regenwürmeln kaputt machen beim Umbackern. Also wir bauen im Prinzip 5 Millionen Kleinstkraftwerke aufbauen. Und dort damit etwas verursachen, das noch viel schlimmer ist als vielleicht das andere, das wir hatten.
Also, nein, das ist sicher nicht so. Also erstens mal meine Aussage, die ich gemacht habe vorhin, die hat nichts zu tun mit einer bestimmten Technologie, oder? Sondern das sagt einfach,
aber Photovoltaik ist das Wichtigste, oder?
Das würde ich nicht sagen, nein.
Was wäre denn noch wichtiger?
Ja, aber zum Beispiel Windenergie ist vermutlich weltweit gesehen genauso wichtig wie Photovoltaik. Da könnte auch Gezeitenkraftwerke haben, die auch wieder auf die Sonnenenergie zurückgehen. Das, was ich gesagt habe, ist einfach, dass wir einen Weg finden müssen, in unserer Zivilisation, in unserer Technologie, in unserem Wirtschaften, in allem, wo wir möglichst alle Materialien recyceln, die im Prinzip kostbar oder notwendig sind für die Technologie, was immer die ist, die wir anwenden. Und dass der einzig nicht recycelbare Anteil, das ist der Energiefluss, der nicht recycelt werden kann, aus physikalischen Gründen. Und der muss von der Sonne oder von der Geothermie kommen. Und alles andere ist nicht zukunftsträchtig. Aber da habe ich noch nicht gesagt, welche Technologien jetzt hier die richtigen sind. Und wenn ich etwas darf, erwidern, dem gegenüberhalten, oder? Was natürlich heute auch gesagt wird, ist, dass nicht nur einfach Photovoltaik im Teufel so ab auf allen Dächern sollten aufgesetzt werden und nachher einfach ins Netz einspeisen und das Netz überfordern. Sondern, also gewisse Netzanpassungen sind sicher nötig. Das wollte ich auch nicht sagen, das sei nicht der Fall. Aber es geht natürlich auch darum, dass man zum Beispiel möglichst viel von dieser Energie gerade selber braucht und dass man da vielleicht auch eine Batterie hat, wo das ermöglicht.
Aber jetzt sind wir lokal, in einer absoluten Basisdiskussion. Nehmen wir schnell. Ja. Ich will gleich noch schnell darauf zurück, Sie haben Batterie jetzt gesagt, oder? Also, jetzt tut einer eine 10 Kilowattstunden Batterie ins Haus rein. Genau. Fahrt aber ein Auto, das eine 90 Kilowattstunden Batterie
ja,
drin hat.
Die
mit dem fahrt er aber den ganzen Tag umeinander und nachts stellt er sein Garage.
Ja.
Und jetzt sagt er, das ist ja kein Problem. Ja. Ich kann ja meine Batterie leer saugen, die ich durch den Tag geöffnet habe. Der hat eine ganze 10 Kilowattstunden. Er will aber gerne 90 Kilowattstunden haben. Dann kann er kein Licht mehr anzünden, weil seine Batterie schon leer ist. Ist nicht die ganze Diskussion ein bisschen fragwürdig, dass man eigentlich die Leute heute auf etwas auflüpft, sie sollen das sofort machen. Man tut wahnsinnige Subventionen machen, man macht Zombie-Firmen, die die Dächer vollflammen. Also. Und letztendlich ist die Winterlücke ist ja nicht gelöst, oder? Und Tag-Nacht ist auch nur teilweise
also,
gelöst.
Oder? Also jetzt muss ich einfach auch Folgendes sagen. Wir sind jetzt auf das Thema gekommen, obwohl ich nicht ein Energietechnologie-Spezialist bin. Das bin ich nie. Ich bin ein Klimaforscher. Wo vor allem im Bereich von Auswirkungen des Klima geforscht hat und studiert hat. Ich möchte mich eigentlich nicht auf die Detailfragen rauslassen, weil, das habe ich vorhin gesagt, das ändert überhaupt nichts an meiner Hauptaussage. Und ich finde, man sollte auch Technologie offen sein, oder? Photovoltaik ist sicher für die Schweiz etwas vom Interessantesten, nach meinem Wissensstand und nach meinen Einschätzungen. Aber man muss sehen, dass weltweit gesehen geht es nicht nur um Photovoltaik. Und es gibt viele andere Möglichkeiten, Sonnenenergie anzuzapfen. Oder? Eben, zum Beispiel Wind ist auch etwas sehr Wichtiges, wo du auch jetzt zum Beispiel Stromlücken im Winter helfen überbrücken.
Sie haben gesagt, Technologie offen. Heißt ja, das Totaltechnologie offen? Ja, oder nur,
schon, ja.
Oder nur im Sinne von der Sonnentechnologie offen? Oder generell einfach sagen, wer etwas Gutes hat, soll also mal melden und das erzählen?
Ich glaube nicht, dass es irgendetwas anderes gibt.
Wenn man die Energie zum Beispiel?
Ja, gut, das ist auch eine Möglichkeit.
Fast kein CO2, oder?
Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber die wissen wir, ist sehr begrenzt, weil die Isotopen, die sind auch nicht recycelbar unbedingt. Gut, es gibt neue Generationen, die vielleicht das anbringen. Wenn das ein volles Recycling ist, ja, ist gut.
Gehen wir zurück zum Klima, zu Ihrem Spitzenforschungsgebiet. Was passiert, wenn die Erde jetzt beispielsweise um 3 Grad erwärmt?
Ja, das wäre eine Katastrophe.
Wie sieht die Katastrophe aus?
Ich sage eine Katastrophe. Weil es ist ja so, dass die Erwärmung, die wir jetzt heute haben, die ist etwa 1,3 Grad. Aber in der Schweiz sind wir schon bei 3 Grad. Etwa. Also das heisst, wir werden viel stärker betroffen auf dem Kontinent, als der globale Durchschnitt vermuten ließe. Oder man kann grob sagen, immer etwa das Doppelte. Also wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel die Erderwärmung stoppen bei 1,5 Grad, sind wir zwar eben schon etwa bei 1,3. Wenn wir das bei 1,5 Grad schaffen sollten, das zu stoppen, dann ist es in der Schweiz halt immer noch mindestens doppelt so warm.
Woher kommt das, dass die Schweiz doppelt so warm ist? Warum?
Eben, weil die Ozeane hinten nachhinken. Das ist ganz reine, einfache Physik.
Also die ausgleichen die Ozeane? Und wir haben nichts, was ausgleichend ist?
Nein, die brauchen einfach viel mehr Energie, um zum Beispiel ein Liter Wasser um 1 Grad zu erwärmen, als Luft um 1 Grad zu erwärmen. Und weil die viel mehr Energie brauchen für das, heisst das auch, dass die Ozeane nicht so schnell wärmer werden, wie die Luft über den Kontinent wärmer wird. Und das ist der Grund, warum als der weltweite Durchschnitt viel tiefer ist, weil die Ozeane hinten anhinken.
Also was passiert, wenn die Welt halt 2-3 Grad wirklich wärmer wird? Was passiert
mit uns? Also ich sage das an einem Beispiel von 2018. Der Sommer 2018 hat riesige Probleme gemacht in der nördlichen Hemisphäre. Also wir haben in Japan einen Haufen Hitzetote gehabt, in Kanada haben wir Ähnliches gehabt, wir haben ganze Dörfer evakuieren wegen dem Feuer in Schweden und so weiter. Das hat man untersucht und hat festgestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Sommer wie 2018 mit diesen Hitzeperioden und allem auftritt, ist durch den Klimawandel, also durch den bisherigen Klimawandel vom Menschen verursacht, etwa 10 Mal grösser geworden. Weil ohne den menschgemachten Klimawandel ist das etwas, das höchstens nicht einmal einmal pro 100 Jahre passieren.
Aber können Sie das so ein bisschen in einem utopischen Moment zeigen, was passiert mit uns da?
Weil weil das zeigt das nachher sehr deutlich. Oder? Das heisst, wir jetzt auf einmal von 10 Jahren müssen wir mit so etwas rechnen. Mit 1,5 Grad Erwärmung müssen wir 2 Jahre auf 3 Jahre mit so einem Jahr rechnen. Bei 2 Grad ist praktisch jedes Jahr mindestens so warm oder noch heißer, als der Sommer 2018 war. Und das zeigt, und das geht die ganze Zeit so weiter. Oder? Also, ab 2 Grad ist es dann nicht mehr interessant. Das ist ja nachher mindestens jeden Sommer so extrem. Das heisst, wir haben mit einer Zunahme im Moment von Extremereignissen zu rechnen, wo sich beschleunigt, wo viele auch überrascht, aber wo wir alle vorausgesehen haben in unserer Forschung. Und das ist jetzt, der Sommer 2018 war nicht mal so schlimm, es gibt noch viel schlimmere Sommer oder noch viel schlimmere Hitzeperioden. Und wir haben einfach damit zu rechnen, dass Extremereignisse viel häufiger werden. Die sind ja auch immer noch Zufall, oder? Wetter und das Klima ist nicht das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Das Klima ist der Durchschnitt. Und wenn es einmal wahnsinnig heiß ist oder wahnsinnig viele Überschwemmungen gibt, dann ist das etwas, wo man nicht sagen kann, mit absoluter Gewissheit, das ist jetzt wegen dem Klimawandel passiert. Sondern wir können nur sagen, das ist wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel, dass so etwas passiert. Es hat immer ein Zufallselement drin. Oder wenn ihr einen Würfel habt und dann wisst ihr, dass ein 1 oder ein 2 oder ein 3 kann ich würfeln mit einem Sechstel Wahrscheinlichkeit. Also von 6 Würfen etwa einen. Aber wenn der Würfel 3 1 hat, dann kommt halt das 1 viel häufiger, oder? Dann kommt das nachher mit 50% Wahrscheinlichkeit. Und das ist das, was das Klima ausmacht, oder? Dass wir den Einzelfall können wir nicht voraussagen, aber wir können den Durchschnitt sehr genau voraussagen.
Wenn ich sage, jetzt in meiner Kindheit hat es mehr Schnee gegeben, hier im Mittelland.
Ja.
Also eigentlich fast jedes Jahr hat es Schnee gegeben. Wir sind schlitteln auf einen Hügel.
Egal.
Und wenn ich das heute anschaue, muss ich sagen, es gibt ein bisschen Matsch zwischendurch. Es gibt eindeutig weniger Schnee.
Ja, und es kann gleich ist mal das, einen Winter das, geben, wo es viel Schnee gibt.
Aber oder? Ist das eine Klimaerwärmungsfrage?
Ja, das ist eine Klimaerwärmungsfrage.
Oder ist jetzt das Wetter?
Nein, das ist eine Klimaerwärmungsfrage. Weil ihr habt ja jetzt gesagt, heute und damit hat er gemeint, manche Winter, oder? Nicht nur einen.
Nein, der letzte Winter.
Nicht nur gesagt, ja. Jetzt hat es keinen Schnee. Oder? Sondern der hat gesagt, während mehreren Winter habe ich jetzt nicht mehr wie als Kind, wo ich während manchem Winter schlitteln. Jetzt kann ich nicht mehr schlitteln.
Aber ist der Niederschlag auch zurückgegangen? Schnee braucht einen Niederschlag. Und wenn ich jetzt auch keinen Schnee habe, könnte es sein, dass ich einfach einen Regen habe wie verrückt. Oder?
Der Niederschlag nimmt zu, darum haben wir auch mehr Überschwemmungen.
Oder? Aber der Niederschlag wird einfach nicht mehr zum Schnee, weil es wärmer ist.
Ja, genau.
Bis wo
weniger häufig.
Bis wie hoch geht denn das auf? Wo hört denn das
ja,
das
am Schluss auf? Werden wir, also wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu bremsen, dann werden wir in der Schweiz keine Gletscher mehr haben. Oder? Dann können wir dann noch lange in der Landeshymne den Gletscherfirn besingen. Wir haben keine Gletscher mehr.
Außerhalb der Atmosphäre ist es ja mega kalt, oder? Also im Weltall ist es ja kalt. Ja. An den meisten Orten, wenn wir so sagen. Ja. Gerade unmittelbar bei der Sonne vielleicht ein bisschen weniger, oder? Aber wenn man jetzt ohne Anzug auf den Mond würde, würde es mich natürlich verjagen. Das ist mir klar, schon mal von der Problematik, vom Druck her. Aber ich würde auch gerade sofort verfrühen, oder? Dort haben wir ganz andere Temperaturen.
Ja, ja. Wir haben auch keine Atmosphäre, wir haben keinen Treibhauseffekt.
Können wir nicht irgendein Loch machen irgendwann her? Wir haben ja lange von dem Ozonloch geredet oder so, wo so wie ein Düsenjäger die Wärme ein bisschen ablässt, damit wir wieder ein vernünftiges Klima haben nachher hier auf der Erde.
Nein, also das CO2 ist das wichtigste Treibhausgas, das wissen wir heute. Aber es gibt noch viele andere, oder? CH4, N2O, also Methan ist CH4, N2O ist Stickdioxid, oder? Das entsteht vor allem auch, wenn man überdüngt in der Landwirtschaft. Es gibt auch mögliche, es gibt auch so künstlich hergestellte Gas, oder? Wo auch Treibhausgas sind, zum Teil noch viel stärker als CO2. Oder? Ich meine, auch schon Methan ist.
Wieso können die nicht aus der Atmosphäre entfliehen? Oder? Warum gehen die nicht Richtung Mond?
Ja, weil wir Erderziehungskraft haben. Oder? Also, die Atmosphäre wäre sonst schon lange weg und dann hätten wir so kalt wie auf dem Mond. Dank dem, dass die Atmosphäre hier bleibt, haben wir eigentlich lebenswerte Verhältnisse im Prinzip.
Oder? Aber forscht man in die Richtung auch, dass man die Abgase, die hier ein Problem verursachen, dass man die irgendwie können exportieren
kann? Exportieren kann man sie nicht, man kann sie nur wieder versuchen zurückzunehmen mit sogenannten Kohlenstoff-Einfangmethoden, oder? Also Carbon Dioxide Removal Technology, also CDR beispielsweise. Und diese Technologie, da ist sehr wichtig, Pflanzen zu brauchen. Pflanzen können mit Photosynthese CO2 problemlos aus der Atmosphäre entfernen.
Aber wenn sie verkeihen, Pflanzen, geben sie das CO2
ja,
wieder
ab, oder? Ja, dann muss man
also dafür, wenn sie vermodern,
oder? Dann muss man eben dafür sorgen, dass sie nicht einfach wieder vermodern und das CO2 wieder freigesetzt wird.
Wo man die her?
Also zum Beispiel eine wichtige Technologie ist das sogenannte Bioenergy und Carbon Capture Storage. Das heisst, BECS, oder? Das heisst, man tut zum Beispiel Wälder, auf die sie pflegen. Unter anderem, das ist eine von den Funktionen der Wälder, die in Zukunft wir müssen darum kümmern müssen, sodass die Wälder viel Holz produzieren. Das Holz müssen wir alles abernten. Nachhaltig natürlich, oder? Also man darf die Wälder nicht übernutzen.
Also zum Abernten, zum Verbrennen nachher, oder wie?
Und nachher sollten wir das verbrennen am Schluss. Also das Holz sollte man brauchen, zum Beispiel, man sollte auch mehr Holz brauchen im Häuserbau. Oder es gibt so viele tolle, moderne Technologien, mit denen man Holz kann brauchen kann. Auch als Plastikersatz zum Teil und weiss nicht was alles. Und am Schluss, wenn das Holz wirklich das Zeitliche gesegnet hat, dann sollte man es verbrennen und dabei das CO2 abspalten. Und dann muss man das CO2 in den Boden zurückbringen. Das ist dann das Recycling. He? Dann haben wir das CO2 zurückgebracht in den Boden, wo es hergekommen ist. Dann haben wir den Zyklus geschlossen. Und das ist das, was man machen muss in Zukunft. Es gibt natürlich auch technologische Lösungen für das, wie Climeworks, oder die Firma, habt ihr vielleicht schon gehört. Eine Schweizer Firma, Spin-off von der ETH, wo CO2 direkt aus der Atmosphäre rausnimmt. Und das muss natürlich mit erneuerbaren Energien passieren.
Und die Boden runterpresst.
Und nachher wieder in den Boden rein versucht zu tun. Ja, also da schaffen Kollegen von mir auch darauf. In welcher Form macht man das? Kann man das wieder irgendwie zu einem Gestein machen, dass CO2 damit sicher im Boden bleibt?
Das ist ja Kohlendioxid, oder?
Ja.
Das ist Kohlenatom.
Ja.
Und zwei Sauerstoffatom.
Ja, genau.
Jetzt könnten wir das nicht irgendwie auftrennen und Kohle versorgen. Und der Sauerstoff ist ja wunderbar, da können wir einschnaufen.
Ja, man hat genug Sauerstoff in der Luft. Also die Abnahme vom Sauerstoff aufgrund von der Verbrennung von von der fossilen Brennstoffe, Kohle, Erdöl und Erdgas, das kann man zwar messen, man sieht, dass genau im richtigen Verhältnis der Sauerstoff abgenommen hat, wie wir die fossilen Brennstoffe verbrennen, aber das ist nicht wesentlich, das ist eine kleine Veränderung in der Zusammensetzung.
Aber das Molekül können wir nicht auftrennen, sinnvoll und nutzen.
Doch, es gibt auch Verfahren, wo man zum Beispiel versucht, Treibstoff zu machen, direkt, indem man das CO2 wieder aus der Luft nimmt, wieder einen Treibstoff daraus macht. Und zum Beispiel für die Luftfahrt könnte das interessant sein.
Aber die Luftfahrt ist sehr intensiv, energieintensiv, oder? Und da werden Elektromotoren und Batterien vermutlich nur schwierig können mithalten. Also die brauchen weiterhin irgendeinen Treibstoff, der dann letztendlich halt auch CO2 verursacht.
Also da wird auch fleissig gearbeitet drauf. Ja, das ist eine Möglichkeit, dass man solche Sustainable Aviation Fuel, SAFs, braucht. Das würde ich jedem Mann empfehlen, der einen Flug bucht, dass er auch einen Beitrag leistet, dass da ein bisschen SAF gemischt wird, damit die Technologie auch wirklich kommt. Aber das ist auch vielleicht nicht das letzte Wort. Da kann auch sein, dass das noch ganz andere Technologien gibt. Wobei im Moment sieht das schon so aus, dass die Luftfahrt diesbezüglich solche Treibstoffe brauchen.
Bei mir am Mikrofon ist der Professor Dr. Andreas Fischlin. Er ist Klimaforscher, ursprünglich mal Biolog gewesen. Und jetzt ein paar politische Fragen halt trotzdem noch. Es gibt ja die Zwischenziele, die wir uns gesetzt haben, oder die eigentlich im Weltklimarat gesetzt haben, beispielsweise...
Haben wir nicht. Der Weltklimarat macht überhaupt keine politischen Empfehlungen.
Das sind dann die fünfjährigen Treffen, Paris und so weiter, die Ziele setzen,
das ist oder? Jedes Jahr. Das ist die Klimakonvention, oder? Das ist ein Abkommen, von der United Nations Framework Convention on Climate Change. Das hat nichts mit dem Weltklimarat zu tun.
Also gut. Dort
wird die internationale Klimapolitik festgelegt. Zum Beispiel das Kyoto-Protokoll oder das Pariser Übereinkommen. Das ist ein Resultat von diesen Verhandlungen.
Gehen wir auf 2030. Also wenn ich das richtig gelesen habe, verlangt man eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 50%. Und dort haben wir jetzt wieder ein anderes Datum. Dort haben wir nicht 1750 oder 1850, sondern dort haben wir 1990 genommen. Und sagen, wir wetten 2030 50% bereits reduziert haben gegenüber den Emissionen von 1990.
Das ist das, was die Schweiz
versprochen
hat. Ja.
Genau. Ist das realistisch oder ist das irgendeine fiktive Zahl, die man hier einfach mal festgelegt hat?
Schau, die Überlegungen die gehen so. Wir wissen von der Wissenschaft her, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Begrenzung anstreben vom Klimawandel auf eine bestimmte Temperatur, also sagen wir 1,5 Grad. Im Pariser Übereinkommen steht ja, man sollte sich anstrengen, die Erwärmung zu stoppen bei 1,5 Grad.
Das kommt von 2015, ist das richtig?
Das ist in 2015 in Paris beschlossen
definiert worden.
Jawohl, ja. Dort war ich das letzte Mal in der Schweizer Delegation. Und jetzt ist es so, dass wir von der Wissenschaft aus sagen können, wenn ihr das erreichen wollt, zum Beispiel der Bundesrat hat, also ich war auch in dem Gremium, wo der Bundesrat beraten hat, das OCCC zum Beispiel. Da hat der Bundesrat uns aber nicht konsultiert, sondern einfach an die Öffentlichkeit gebracht, die Schweiz hat im Sinn, eine Begrenzung auf 1,5 Grad anzustreben. Wenn ihr das wollt, dann können wir von der Wissenschaft sagen, dann solltet ihr bis 2030 die Emissionen auf 43% reduzieren.
Genau, so geht man einfach grosszügig von 50%.
Ja, also ungefähr 50%. Es ist 47%, sorry.
Dann versteht man es ein bisschen besser.
Ja.
Genau. Jetzt ist im 2025 hat der Bundesrat eine revidierte CO2-Verordnung in Kraft gesetzt, wo er eigentlich konkretisiert, wie will man jetzt das machen? Oder was bedeutet das für die Autofahrer? Was bedeutet das für die Wohnungen und die Häuser, die geheizt werden? Was bedeutet das für die Stromproduktion etc.? Seid ihr immer noch so ein bisschen dabei und begleitet ihr das noch? Schaut ihr das noch an? Lest ihr die Verordnung und sagt, jawohl, das ist sinnvoll oder das bringt eh nichts mehr? Also wir sind eh schon verloren.
Nein, also erstens mal Defetismus, es gibt nichts Schlimmeres als das. Finde ich, nein, es lohnt sich, sich einzusetzen für das. Und das ist auch etwas Schönes, ein Klimaproblem. Jeder kleinste Einsatz lohnt sich. Weil 3 Grad ist besser als 4 Grad und 2 ist besser als 3. Oi, 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 oi.
Das war nur ein Glas, das wir gehört haben.
Scherben bringen Glück.
Genau.
Und 1,5 ist besser als 2 zum Beispiel. Also es lohnt sich jeden Einsatz. Und ich habe noch etwas, was ich sagen wegen der Subventionen, wegen zum Beispiel Erneuerbaren. Weltweit ist es so, dass die fossilen Brennstoffe 3-mal stärker subventioniert sind als die Erneuerbaren. Es ist also nicht so, dass jetzt einfach die Erneuerbaren die einzigen sind, die subventioniert wurden. Weil jeder Abzug bei diesen Steuern, die ihr machen könnt für das Benzinauto, ist an einem Ort auch eine gewisse Subventionierung. Zum Beispiel, um jetzt auf die Schweiz zu reden kommen diesbezüglich.
Aber jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt muss ich auf jedem Liter Benzin, den ich verbrauche, muss ich Mineralöl Steuer zahlen.
Ja, ja.
Damit die anderen das können verbrauchen.
Klar, es gibt viele Plus und Minus da dabei. Das ist richtig klar.
Eben, also, genau, jetzt haben Sie es gerade gesagt, also in dieser Verordnung wird definiert, was komme ich über, wenn ich zum Beispiel eben eine Photovoltaikanlage drauf tue, was komme ich über, wenn ich mein Haus dämme, was sicher auch sehr sinnvoll ist, oder?
Das ist so.
Also das Verhindern von Energieverschleudern macht ja wahrscheinlich auch mega Sinn.
Ganz sicher. Also Effizienz ist sicher wichtig, aber das Wichtigste ist eigentlich auch so schnell wie möglich umstellen auf Erneuerbare.
Glauben Sie, dass 2030 die Ziele erreicht werden? Das ist schon nicht mehr lang, oder?
Ja, also in der Schweiz
sind etwa 4 Jahre.
In der Schweiz machen wir ein bisschen zu wenig, würde ich, wenn ich es mal ganz simpel darf sagen, würde ich meinen. Aber es gibt ganz viele Länder, die weit sind. Also wenn jetzt zum Beispiel Dänemark, da ist 75% von der Energie, also von der Stromenergie, kommt jetzt aus Erneuerbaren beispielsweise.
Wir sind ja sogar verurteilt worden, oder? Dank der Klimaseniorinnen oder Senioren. die gegangen sind. Und dann gibt es ein Urteil gegen die Schweiz, die sagen, wir machen zu wenig.
Ja, das in Anbetracht von den Möglichkeiten, die die Schweiz hat, würde ich auch sagen, dass wir zu wenig machen, ja.
Haben Sie das dort übrigens mitbeobachtet, was dort passiert ist?
Also ich war sogar einer von den Experten, der angefragt wurde, ein Gutachten zu machen. Und das habe ich mit einer Kollegin von der ETH, mit der Sonja Senne-Viriatne zusammen, haben wir so ein Gutachten verfasst. Und dort bin ich zum Beispiel, gut, das war, bevor wir die Gletscherinitiative zugestimmt haben, das war rechtlich auch noch eine andere Situation in der Schweiz damals. Wir hatten das CO2-Gesetz noch nicht, das Energiegesetz haben wir auch noch nicht. Damals hat man können, welches Kriterium auch immer anwenden, das man in so einer Situation anwenden kann, macht das Land genug? Oder? Das ist dann natürlich auch eine Fairness-Frage und so weiter. Da ist die Schweiz nie gut weggekommen.
Ich glaube, das Parlament und der Bundesrat ist der Meinung, aufgrund von dieser Verurteilung vom Gericht, das zum Europarat gehört, dass wir eigentlich genug machen. Also, dass das Gericht eigentlich etwas nicht berücksichtigt hat, was wir alles schon gemacht haben. Also, das ist eigentlich ein Fehlurteil. Wie sehen Sie das?
Nein, das war nicht so. Es war genau so, wie ich es vorhin gesagt habe. Das sind alles nachher Sachen, die nachträglich dazugekommen sind. Und jetzt haben sehr viele Politiker bei uns daraus nachher eine Schlussfolgerung gezogen. Jetzt haben wir eine andere rechtliche Situation. Also stimmt das alles nicht mehr und wir tun eigentlich alles erfüllen, was verlangt worden ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiss ich im Moment nicht recht. Weil wir müssen die ganze Analyse jetzt wieder wiederholen. Man müsste auch anschauen, was bedeutet das eigentlich jetzt für die jetzigen Pläne oder wie realistisch sind die jetzigen Pläne, die man hat, jetzt zum Beispiel gestützt auf das CO2-Gesetz, auf die Totalrevision, die da gekommen ist. Es gibt zum Beispiel auch Sachen am schweizerischen Ziel, wie dass man mit allen Treibhausgasen auf Netto Novo. Das ist etwas, was ich noch ganz wichtig finde, wenn ich das noch schnell darf sagen. Wir können den Klimawandel nicht stoppen. Und es spielt keine Rolle, auf welchem Niveau. Bei 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, was immer, es spielt keine Rolle. Wir können nicht stoppen, wenn wir nicht auf Netto Null kommen. Also man kann die Erwärmung nur stoppen, wenn man auf Netto Null kommt.
Aber können wir beim Wachstum der Menschheit Netto Null überhaupt jemals natürlich, erreichen?
Natürlich das geht das. Nach den Abschätzungen, die wir bis jetzt gemacht haben, also die Kollegen von mir, also das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich vertraue den Kollegen, die ich weiss, dass sie seriös arbeiten. Wenn man die Analysen anschaut, dann sieht man, ja, das ist machbar. Ist machbar. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich das Einzige, das ein Überleben von unserer Zivilisation
wird. Andreas Fischlin, was machen Sie persönlich, um das Ganze zu unterstützen? Jetzt nicht in der,
persönlich.
Nicht in der Wissenschaft, sondern wie sieht Ihre Wohnung, Ihr Haus aus? Wie sieht Ihr Fahrzeug aus? Wie sieht Ihr Velo aus?
Erstens einmal bin ich der Meinung, dass das nicht so wichtig ist, weil das ändert nichts, ob ich jetzt die Wahrheit gesagt habe oder nicht, was ich sonst noch mache. Oder? Aber ich kann schon etwas sagen, ich habe kein Auto seit 1985. Ich bin bei der Mobility. Wenn ich irgendwo an einen Gig gegangen bin, auftreten, dann habe ich ein Auto gebraucht. Ich habe keine Hemmungen, ein Auto zu brauchen, ich habe es aber dann immer neutralisiert. Die Emissionen, das kann man ja sehr bequem machen bei uns.
Also ist eine Herzensangelegenheit auch für Sie, dass Sie sich ein bisschen als Vorbild zeigen?
Nein, ich tue nicht hausieren mit dem. Nein, das wollte ich nicht. Das muss jeder selber für sich entscheiden, was er diesbezüglich machen will, finde ich. Das ist meine Überzeugung. Ich tue nicht gerne missionieren. Ich habe nicht gerne Missionare.
Aber trotzdem, es muss ja jeder irgendetwas machen in dem Fall, damit das überhaupt erreichbar wird.
Ja, aber das ist, ich hoffe auf die Intelligenz und die Einsicht und die Vernunft, dass wir miteinander diese Sachen besprechen und sehen, was könnte gemacht werden, oder? Und es gibt so viel tolles Zeug, das man machen kann. Es ist auch ein gewisses Abenteuer dabei. Also zum Beispiel, was die vorhin gesagt hat, wegen der Photovoltaik. Ja, das kann sein, dass wir auch gewisse nachteilige Effekte haben von dem. Aber Gottfried, stotz nochmal. Es ist doch interessant. Wir können unsere Zukunft bauen. Wir können für die Menschheit eine lebenswerte Umwelt schaffen. Und das, denke ich, das lohnt sich auf alle Fälle, wenn wir nicht alles im Einzelnen schon wissen. Da müssen Fischlin, wir nicht am Alten hängen, nur weil wir noch nicht genau wissen, wie die Zukunft
ganz aussieht. Herzlichen Dank, dass Sie zu Aktiv Radio gekommen sind.
Ja, gern geschehen.
Wie immer, es ist immer schade, so ein Gespräch müssen abzubrechen.
Aber eigentlich ist es vorbei. Ja.
Hören wir uns bald wieder mal. Danke okay. Vielmals, merci.
Danke auch.
Aktiv Radio Interview.